Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge zur Steuerthematik. Heute Teil 2 und wir widmen uns einem ganz besonderen Thema, nämlich der sogenannten Immo-Est. Ich nenne sie liebevoll oder painful oder wie auch immer, auch Immo-Pest, die sogenannte Immobilienertragsteuer. Bei mir heute wieder der liebe Christoph und der liebe Mario, beide ihres Zeichens Steuerberater mit Fokus auf Immobilien. Ja, Immobilienertragsteuer, Steuern per se zahlt ja keiner so gerne. Wie schaut das überhaupt aus mit dieser Immobilienertragsteuer? Wieso gibt's die? Wie hoch ist die? Was kann die? Was macht die? Warum bereitet die einem Immobilieninvestoren Kopfweh?
Gut, hallo, vorab aus meiner Seite. Warum gibt es die Immobilienertragssteuer? Sie wurde seit 2012 sozusagen in die Welt gesetzt, hat bis 2015 25% betragen, dann ab 2016 bereits 30% wurde angehoben. Die Immobilienertragssteuer soll vor allem die Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien aus dem Privatvermögen besteuern. Das ist ein sogenannter besonderer Steuersatz. Das bedeutet, dass vor allem diese Beträge dann auf die Berechnung der Einkommensteuer des betreffenden Steuerpflichtigen zu berücksichtigen sind. Darauf kann theoretisch auf Antrag auch verzichtet werden. Das ist die sogenannte Regelbesteuerungsoption. Dann erfolgt auch die Veranlagung nicht mehr über die Immobilienertragsbesteuerung, das heißt mit 30% derzeit, sondern mit dem progressiven Einkommensteuertarif. Man muss nur aufpassen, diese Option, wenn man sie zieht, gilt dann für alle Grundstücksveräußerungen desselben Veranlagungszeitraumes. Das heißt, das muss man sich einfach sehr, sehr gut überlegen, ob man dann diese Option zieht oder nicht.
Diese Optierung sich überhaupt auszahlt, wenn es eine Optierung ist. Dann. Ja, okay, das klingt ja grausam. 30% beginnend mit 2012, das heißt davor konnte man Immobilien noch steuerfrei nach einem gewissen Zeitraum verkaufen, richtig, oder?
Genau, da gab es eine Spekulationsfrist, eine 10-jährige, teilweise gab es auch eine 15-jährige Spekulationsfrist. Da wird der Christoph dann danach noch ein bisschen was sagen zum Thema Alt- und Neuvermögen. Mhm. Früher konnte man dann sozusagen bis 2012, bis zur Welt der Immobilienertragsbesteuerung, konnte man sozusagen, wenn man Immobilien länger als 10 Jahre oder in Spezialfällen bis zu 15 Jahre gehalten hat, dann auch steuerfrei verkaufen.
Das ist ja heute in Deutschland nach wie vor so. Dort wird aber auch schon heiß diskutiert von Kevin Kühnert und seinen Freunden, dies abzuschaffen. Bei uns in Österreich gibt es seit 2012 halt nicht mehr diesen nach 10 Jahren steuerfreien Verkauf. Ganz kurz vielleicht, um das zu verbildlichen für unsere Zuhörer, ist ein verrückter Ausdruck, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da ein einfaches Beispiel, wie diese Immobilienertragssteuer wirkt?
Vielleicht ganz, ganz vereinfachend dargestellt, Immobilie wird angekauft 2017 um 100.000 Euro, wird jetzt 2020 oder eigentlich im Vorjahr 2020 um 150.000 verkauft, dann hätten wir sozusagen ein Delta von 50.000 Euro und das würde mit 30% Immo-Est vereinfachend dargestellt besteuert, das heißt 15.000 Immobilienertragsbesteuerung.
Und wenn man ins Detail geht, wird sogar noch prekärer, weil wenn ich das Objekt vermietet gehabt korrekt, habe, dann muss ich sogar den Buchwert als Referenz heranziehen. Ist das richtig?
Korrekt, genau. Das heißt, der Buchwert, diese ursprünglichen 100.000, die wir jetzt im Beispiel als Anschaffungskosten angeführt haben, müssten dann sozusagen um die Abschreibung gekürzt werden. Das heißt, wir würden als Anschaffungskosten nur mit der Buchwert anzusetzen sein. Beispielsweise, wenn das dann 80.000 wären statt 100, dann würde sich sozusagen der Gewinn von 50 auf 70 erhöhen und die Immobilienertragssteuer entsprechend auch nach oben revidieren.
Ja, dann wird es noch grausamer. Okay. Ist das immer so oder kann man das irgendwie umgehen? Gibt es Ausnahmen? Christoph, hast du da Lösungen?
Ja, hallo von meiner Seite. Also wie immer im Steuerrecht gibt es klarerweise auch hier Ausnahmen. Die erste Ausnahme, die wir euch präsentieren wollen, ist das sogenannte Altvermögen. Altvermögen, wann liegt das vor? Das liegt dann vor, wenn wir eine Immobilie im Privatvermögen haben, die vor 1.4.2002 letztmalig endgültig erworben wurde und es keine Umwidmung nach dem Stichtag 31.12.1987 gegeben hat. Wenn das alles vorliegt, dann sind wir im steuerrechtlichen glückseligen Land. Dann haben wir nämlich nicht 30% IMOS, sondern unter Umständen nur mehr 4,2% auf den Veräußerungserlös. Also anhand eines Beispiels, bei den 100.000 Euro Veräußerungserlös, den wir eventuell lukrieren können und mit 50.000 eingekauft, hätten wir, wenn kein Altvermögen da wäre, eine steuerliche Bemessungsgrundlage von 50.000 Euro. Die müsste man dann mit 30.000, also mit 30% der IMOEST unterwerfen und hätten eine Steuerlast von 15.000 Euro im Wesentlichen.
Das heißt in dem Fall, wenn es Altvermögen ist, nur um das nochmal vereinfacht darzustellen, Gewinn ist 100.000, Veräußerungsgewinn nicht, sondern Verkaufspreis.
Ja? Genau.
Also nicht der Gewinn wird als Referenz, sondern wirklich, Ich verkaufe das Objekt um 100, habe es irgendwann einmal vielleicht geerbt oder so und auf das fallen 4,2%
automatisch. Auf den Veräußerungserlös 4,2%. Das heißt, zu dem Beispiel zurück, 100.000 Veräußerungserlös, davon 4,2% ist dann die IMOS. Das heißt, zum Vergleich, das wären dann 4.200 Euro. Mit normaler IMOS-Berechnung wären es 15.000 Euro in dem Beispiel. Und das ist eine steuerliche Welt, die da dazwischen liegt.
Mhm. Absolut. Neuvermögen, was ist denn jetzt dann alles Neuvermögen? Und es gibt ja auch das Thema Steuerverfangenheit. Wie wirkt sich das aus? Du hast ja das Datum genannt mit 31.03.2002. Alles davor ist Altvermögen.
Genau, alles danach ist im Umkehrschluss leider Neuvermögen und somit prinzipiell der 30%igen IMOS zu unterwerfen. Auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Hauptwohnsitzbefreiung und Herstellerbefreiung.
Darf ich da, bevor wir zu dem Thema Hauptwohnsitzbefreiung und Herstellerbefreiung kommen, noch einmal sagen, das heißt, es wurde damals wirklich ohne Widerstand, wurde rückwirkend alles, was noch innerhalb dieser 10-jährigen Spekulationsfrist war, weil das wurde erst mit 31.03.2012 wurde ja eingeführt. Das heißt, alles, was noch steuerverfangen war, ist auch ein Neufall. Ist das richtig?
Genau, also alles, was innerhalb dieser 10-jährigen Spekulationsfrist ist ein Neufall. Alles, was darüber hinaus ist, also 10 Jahre plus ein Tag im Wesentlichen, ist jetzt mit dieser begünstigten 4,2% Besteuerung abzudecken.
Wahnsinn. Das heißt, wenn ich das Pech hatte und habe im November 2002 eine Immobilie gekauft bereits, im November 2002, dann gilt ich Stand heute als Neufall, weil ich noch innerhalb dieser Spekulationsfrist.
So ist es.
Das heißt, da ist niemand auf die Barrikaden gestiegen.
Ja. Nein, es ist heftig diskutiert worden. Letzten Endes vom Gesetzgeber so durchgezogen worden.
Ja, gut. Super Beispiel. Vielen Dank. Sehr gut dargestellt und nachvollziehbar. Du hast es bereits erwähnt. Es gibt Ausnahmetatbestände. Ja. Also es fällt nicht immer diese Immobilienertragssteuer an, es wird nicht immer in Alt- oder Neuvermögen unterteilt, sondern es gibt sogar einen oder den anderen Schlüssel, wie man sogar steuerfrei seine Immobilie los wird. Wie funktioniert das?
Ja, also es gibt einerseits einmal die sogenannte Hauptwohnsitzbefreiung. Ja. Die gilt vor allem für Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Vielleicht ganz kurz, was ist ein Eigenheim im steuerlichen Sinne? Das ist ein Wohnhaus mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Und eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung im Sinne des WEG, des Wohnungseigentumsgesetzes. Wenn mindestens 2/3 der Gesamtnutzfläche des Hauses bzw. der Wohnung zu Wohnzwecken gedient haben oder dienen. Und da gibt es zwei Tatbestände, wenn im Eigenheime oder Eigentumswohnungen im Zeitraum zwischen Anschaffung und Herstellung durchgehend, und ich betone das auf durchgehend, 2 Jahre als Hauptwohnsitz gedient haben und der Hauptwohnsitz dann erst bei der Veräußerung aufgegeben wird. Ja, also das ist sozusagen der erste Tatbestand. Hier gibt es auch noch eine 1-jährige Toleranzregel, die die Finanz akzeptiert. Achtung, dieser erste Tatbestand der Hauptwohnsitzbefreiung gilt aber nur für entgeltliche Erwerbe. Das heißt, für unentgeltliche Erwerbe, das heißt Schenkung, Erbe, ist diese Hauptwohnsitzbefreiung nicht anwendbar. Mhm. Dann gibt es noch den zweiten Tatbestand in der Hauptwohnsitzbefreiung, diese 5-aus-10-Regel. Das heißt, für mindestens 5 Jahre innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Veräußerung, das Eigenheim oder die Eigentumswohnung als Hauptwohnsitz gedient hat, dann würde dieser greifen.
Ja. Darf ich da eine Zusatzfrage stellen? Diese mindestens 5 Jahre, müssen die durchgehend sein oder können die müssen, glaube ich, per Gesetz durchgehend sein?
Die müssen auch durchgehend sein,
richtig. Diese Frage kommt oft. Ich habe es einmal vermietet, dann wieder selbst bewohnt. Es muss wirklich innerhalb dieser 10 Jahre, muss es durchgehend 5 Jahre nachweislich sein.
Korrekt, 5 Jahre durchgehend, richtig, ja.
Okay, und das Zweite, was ihr erwähnt habt, das ist die sogenannte Herstellerbefreiung. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, also hat man jetzt ein Eigenheim selbst hergestellt. Selbst hergestellt hast, man muss dieses Bauherrenrisiko selbst tragen. Dann ist die im Zuge der Veräußerung der Erlös, der dem Gebäude zuzurechnen ist, nicht dem Grund und Boden, sondern nur dem Gebäude anteilig, steuerfrei. Jetzt ist es so, dass Voraussetzung für diese Befreiung ist, dass dieses Gebäude in den letzten 10 Jahren nicht zur Erzielung von Einkünften gedient haben muss. Das heißt, man kann das jetzt nicht vermietet haben im letzten Jahr und dann möchte man die Herstellerbefreiung geltend machen. Das geht nicht. Mhm. Wichtig auch, ein weiterer Ausschlussgrund für diese Herstellerbefreiung ist, wenn das Gebäude unentgeltlich erworben wurde. Das heißt, wenn der Großvater das Haus aufgebaut hat und dann vererbt hat, dann kann das Enkel diese Herstellerbefreiung nicht geltend machen.
Mhm. Was für mich 2 Fragen dazu wichtig. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich nenne keine Markennamen, aber wenn ich mir ein Fertigteilhaus hinstelle, bin ich dann Bauherr und trage das Bauherrenrisiko?
Ja, wichtig da, dazu ist, also der Preis, den man für dieses Gebäude zahlt, wenn der zuvor fix ausgemacht wurde, das heißt, du zahlst jetzt für dieses Haus 250.000 Euro, bei dem bleibt es, dann liegt keine Bauherreneigenschaft vor. Wenn man muss das Risiko einer Verteuerung muss man selbst tragen, dann ist man Bauherr.
Okay, sehr interessant. Okay. Und die 2. Frage, die Herstellerbefreiung, die gilt ja nur auf den Gebäudeanteil.
Auf den
ist das richtig? Weil der Grund und Boden.
Der ist nach wie vor steuerhängig.
Der ist steuerpflichtig. Das heißt, wenn ich jetzt veräußere, dann wird bemessen, wie hoch ist der Wert des Grundes und wie hoch ist der Wert des Gebäudes und auf den Grund zahle ich 30% immer jetzt, richtig?
So ist es. Genau.
Oh mein
genau.
Gott. Dann wäre es eigentlich klüger, das 2 Jahre selbst zu bewohnen und dann die Hauptwohnsitzbefreiung vollumfänglich in Anspruch zu nehmen. Habe ich das richtig? Ist die Schlussfolgerung richtig?
Unter Umständen.
Unter Umständen, sehr gut. Wäre denkbar, ja. Abschließend, vielen Dank für die Einblicke. Also sehr, sehr transparent und verständlich dargestellt. Ein komplexes Thema. Ja. Fix and Flip ist in aller Munde, ja, der Immobilienhandel. Wie schaut das am Ende des Tages aus, wenn ich als Privatperson mehrere Immobilien pro Jahr kaufe, verkaufe?
Ja, also wie du schon sagst, Fix and Flip, ein wachsender Markt. Jetzt muss man unterscheiden, ist man gewerblicher Händler oder bleibt man immer noch in der von uns dargelegten privaten Immobilienertragssteuer. Jetzt ist es so, die Abgrenzung ist fließend. Also es gibt keine klare Regelung, so wie in Deutschland, die 3-Objekte-Regel. Mhm. Die gibt es in Österreich in der Rechtsprechung und in den Richtlinien nicht. Was entscheidend ist, ist das sogenannte Gesamtbild der Verhältnisse. Mhm. Gut, was spielt jetzt rein? Klarerweise die Anzahl der gedrehten Objekte, der Zeitraum, der zwischen Ankauf und Verkauf verstreicht. Das heißt, wenn man jetzt eine Immobilie am 1.1. ankauft und am 7.1. wieder verkauft, dann wird wahrscheinlich viel dafür sprechen, dass man gewerblich das tut, weil eben der Zeitraum zwischen An- und Verkauf so gering ist. Der Auftritt am Markt klarerweise ist auch entscheidend. Das heißt, kann ich darlegen, dass ich das wirklich vermieten wollte, dass ich da eventuell auch Hauptwohnsitz darin begründen wollte, oder war von Anfang an klar, dass ich damit Handel betreiben wollte?
Das, ich glaube, wichtig ist hier zu sagen, dass man aufpassen soll und das immer im Vorfeld mit seinem Steuerberater abstimmen sollte, bevor man gewisse Fehler dahingehend macht.
Genau, also die Konsequenzen sind enorm. Also wir sind dann nicht mehr bei den 30% IMAS, sondern eben im progressiven Steuersatz bis zu 50-55%.
Da muss man schon viele Immobilien handeln, aber ja, ist möglich. Kommt auf die Immobilie an, ne?
Ja,
die man handelt.
Ja. Also das ist jedenfalls abzuklären im Einzelfall.
Okay, super. Also ganz, ganz wichtig, weil viele glauben jetzt, Fix and Flip und so weiter ist ein Sport, den man sportlich betreiben kann, in hoher Schlagzahl. Man muss aber bitte immer die steuerliche Komponente und alles drumherum, ja, da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe steigen, aber bitte immer mit Steuerberater seines Vertrauens oder Steuerberaterin des Vertrauens abklären, um da etwaige Fehler schon im Vorfeld nicht zu tun. Ja, super, ganz, ganz wichtig, schön, dass du das noch erwähnt hast. Zum Abschluss, ich bedanke mich. Gut, die Immobilienertragssteuer, wir werden sie alle drei nicht wegbekommen. Ich kann mich noch erinnern, die Ibiza-Regierung, da hat es Überlegungen gegeben, wurde zumindest gemunkelt, die wieder ein bisschen zu entschärfen, ja, dass man, wenn man längere Haltedauer hat, nicht sofort in die sogenannte Spekulationsfrist in vollem Umfang zumindest fällt. Was zukünftig kommt, wie sich das ändern wird, werden wir sehen, können wir nur spekulieren darüber. Am Ende des Tages hat man, das muss man Stand heute sagen, in Deutschland schon noch einen riesigen Vorteil, dass man nach 10 Jahren seine Investmentimmobilie nach wie vor steuerfrei verkaufen kann. Weil bei uns hat man gesehen, wenn man es dann im Detail betrachtet, wird es sogar noch prekärer, wenn man auf dem Buchwert das Referenzwert heranziehen muss. Und ja, ich bedanke mich dafür die steuerrechtlichen Einblicke und seid gespannt auf Teil 3. Da, wir haben noch einige Themen vor der Brust, wir verraten es noch nicht, aber wir werden die steuerliche Reise gemeinsam mit dem lieben Christoph und dem Mario fortsetzen. Vielen Dank für das Gespräch.
Besten Tag.
Danke auch.